Ja, Weltenwanderer, Folge 10. Wir sind schon bei Folge 10.
Wir sind so fleißig.
Ja, ihr hört sie schon, da ist Andrea. Und mir ist gerade wieder beim Intro aufgefallen, ja, dass ich mich noch nicht an das Intro gewöhnt habe und jedes Mal von seiner Epik überrascht bin.
Ja, das ging mir gerade genauso.
Wir müssen uns nochmal bedanken. Die Intros und Outros sind von Markus Nesteler. Link ist im Impressum. Ja, der Markus macht für ganz viele PodcasterInnen und so Musik und ist halt Musiker und so weiter.
Ja. Ich hätte ja zu diesem Intro gerne irgendwann mal so ein Video, wie wir so episch in See stechen oder sowas.
Nee. Passend zum Thema, wir müssen dann eigentlich Phoenix dazu zwingen, dass er das animiert, aber der bringt uns, glaube ich, um, wenn wir ihn das jetzt fragen.
Ja, wahrscheinlich.
Weißt du, so animiert wie die Anime-Figuren, diese zwei Anime-Figuren, die wir im Impressum haben, durch so ganz viele so Portale hüpfen von Welt zu Welt, ne? Das,
oh ja, ja, schick.
Liebes Publikum, ne, es ist ja bald Weihnachten. Genau. Apropos, es ist bald Weihnachten. Wir danken für die Mitwirkung an der Verlosung. Es haben sich tatsächlich 10 Menschen schon gemeldet. Das heißt also, die Bücher sind alle weg. Die Manga-Sammlung japanischer Mangas ist noch nicht weg. Wer die also
haben will. Wann könnte das nur liegen?
Die Leute haben diesen Schatz noch nicht erkannt. Mir fehlen aber noch von 2 Menschen fehlen mir noch die Adressen. Also, wenn ihr das jetzt hört und ihr denkt, hä, der Thomas hat mir doch, ich habe doch gar nichts gehört und ich habe dem Thomas noch nicht geschrieben, ja, schreibt an info@weltenwanderer-podcast.de, glaube ich. Und ja, oder im Zweifel nochmal einen Kommentar hier irgendwo unten drunter. Also die Kommentare werden so und so dann immer freigeschaltet. Das heißt also, da kann man dann auch mal irgendwie eine persönlichere Nachricht reinschreiben. Oder Twitter @weltenwanderpod oder halt @advitwit, was mein Twitter ist. Ja, schreibt mich da mal irgendwie an. Eure Adressen fehlen uns noch, weil dann kann die Andrea nämlich dann schon anfangen, die Pakete zu packen. Und es fehlen uns halt noch so 2 Pakete, aber wir werden das, glaube ich, jetzt im Laufe des Novembers respektive Anfang Dezember rausschicken. Dann habt ihr das auch alle hübsch zu Weihnachten.
Mhm. Genau. Außer ich darf irgendwann nicht mehr auf die Straße hier in Frankfurt. Wir werden das sehen.
Das passiert alles nicht.
Ja, ich weiß.
Ja. Also ich weiß nicht, ich fühle mich ja so und so ein bisschen. Kennst du von Freddie Quinn dieses schöne Lied? Wir lagen vor Madagaskar und hatten die Pest an Bord.
Ja, das kenne ich. Das haben wir immer im Musikunterricht gesungen in der Schule.
Ja. Ist ja irgendwie, ne? So. Was ist ihr Gefühl? Wir lagen.
Ja. Ich mochte das Lied immer.
Ja, ich habe letztens gesehen, da gibt es auch eine Heino-Variante von.
Oh nein.
Okay. Ja, das fand ich dann doch sehr, sehr geil. Ja, mhm. Also das ist tatsächlich sehr, sehr amüsant. Ja, haben wir ansonsten noch Hausmeisterei?
Nicht, dass ich wüsste. Nee, ich hab dir diesmal niemandem zu danken, weil niemand mir Geld geschickt hat. Das ist unverschämt.
Du kannst nicht mal richtig entrüstet gierig sein. Wir müssen das üben. Viele Podcastende, ja, sind da ja wirklich so, ja. Und wenn ihr das jetzt hier unterstützen möchtet, ja.
Also, ach, da muss ich noch so ein bisschen auf die Tränendrüse drücken. So. Ich bin eine arme, hungernde Künstlerin.
Und okay, das stimmt. Objektiv stimmt es.
Ja, das ist so.
Nein, also gut, aber wir können das Segment ja jetzt gleich hier tun. Liebe Hörende, Andrea arbeitet technisch gesehen jetzt, ja, während das ja hier mein Hobby ist. Ja, also wir nehmen ihr jetzt Zeit aus ihrem Tag weg, den sie auch damit verbringen könnte, produktiv Mangas zu lektorieren und ähnliches. Dementsprechend, ja, könnt ihr gerne einen Kaffee kaufen, dann hat sie wenigstens etwas, womit sie sich konzentrieren kann, während sie den Manga lektoriert. Ja, der Link ist wie immer in den Shownotes. Wer allgemein meine Projekte unterstützen will, da ist irgendwo so ein Auphonic-Knopf, man darf Auphonic Sachen spenden, wenn man das möchte, aber ich bin da nicht wirklich drauf angewiesen, insbesondere auch, weil schon doch der eine oder andere gespendet hat. Und das finde ich ganz nett, aber ich brauche es nicht wirklich. Aber wie gesagt, für Andrea ist es Arbeit. Oder besser gesagt, Zeit, die sie auch mit Arbeiten verbringen könnte.
Jo.
Ja. 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 Wobei du doch als Autorin einen Job hast, der für viele Menschen ein Traum ist.
Ja, das ist für viele Menschen so lange ein Traum, wie sie tatsächlich irgendwie mal mehrere Jahre am Stück 2 Romane im Jahr raushauen müssen, dann wird das schon etwas stressiger.
Ja, und natürlich denken sich alle, dass man natürlich nur Romane schreibt, die man schreiben will. Und nicht hin und wieder auch Romane schreibt, die man schreiben muss.
Ja, wenn man davon leben möchte, dann muss man halt auch die Dinge schreiben, die sich verkaufen. Das ist so ein Ding.
Genau. Das heißt ja nicht, dass man es nicht gern schreibt. Das ist dann immer die andere Sache.
Ja, ich meine, ich habe schon einen ziemlich coolen Job, aber es ist halt ein Job.
Ja. Denkt man immer nicht, ne?
Das,
ja. Bei mir glauben die Leute auch, dass ich einfach nur vor Menschen stehe und quatsche.
Ach, tust du nicht?
Auch. Hin und wieder sitze ich auch an einem Schreibtisch und mal Quatschrot an. Das ist ja dieses Jahr, wo wir noch so ein bisschen beim Vorgeblenke sind, mit Homeschooling während Pandemie-Lockdown, ja, das hat ja dazu geführt, dass danach erstaunlich viele Eltern der Meinung waren, dass Lehrer unterbezahlt sind und ungewürdigt und wir saßen also da mit jetzt habt ihr erst mitgekriegt, was wir da machen, das ist ja lustig.
Ja. Genau. Ja, das ist, die diverse Freunde von mir mit kleinen Kindern meinen ja jetzt auch immer sehr heftig, dass Kindergärtner zu wenig Geld kriegen, was sie definitiv kriegen, also sie kriegen definitiv zu wenig Geld, die Erkenntnis ist anscheinend neu.
Genau, ne, und also ich muss ja auch sagen, ich hab ja hin und wieder mal so den einen oder anderen Text, ja, fiktionsartigen Text geschrieben und ich habe immer die Erfahrung gemacht, dass ich irgendwie nach ungefähr 3 Seiten mich die Lust verlassen hat und es dann anstrengend wird. Und das deckt sich ein bisschen mit der Erfahrung, die ich im Seminarfach mache. Wir schreiben ja bei uns in der Schule, müssen ja Schülerinnen und Schüler Seminararbeiten schreiben, ne?
Mhm.
Und wir sagen denen auch immer vorher, liebe Leute, nehmt euch genug Zeit und seid nicht so optimistisch, ihr schafft von so einer Seminararbeit vielleicht eine Seite am Tag.
Ja, recherchieren und so.
Ja, und es ist halt auch einfach mal dröge, ne?
Mhm.
Und du musst dich dann auch aufraffen und das ist alles sehr selbstmotiviert und das ist unheimlich schwierig, ja? Insbesondere, wenn zum Beispiel schon der komplette Plot in deinem Kopf existiert, also das war immer mein Problem, ja? So, warum muss ich das jetzt aufschreiben? Ich weiß doch, wie es ausgeht. Ja, dabei schreibt man das natürlich für die Leute aus, die noch nicht wissen, wie es ausgeht.
Ja, das ist so.
Ja. Nun gut, genug mit dem Vorgeplänkel. Ja. Steigen wir ein.
Mhm.
Wir gucken ja immer noch Star Wars. Und zwar der Film, oder? Es gibt erstaunlich viele, so das Imperium schlägt zurück. Ja.
Mhm.
Ich habe die Folge übrigens Wir schlagen mit dem Imperium zurück genannt.
Ach, bist du jetzt auch auf Imperium-Seite oder was?
Nein. Also, Entschuldigung. Ich bin der typische neutrale Jedi.
Ach so, natürlich.
Ich bin hier, wie heißt der? Jolie Bindo aus Star Wars KOTOR. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der war,
nee, den kenne ich nicht.
Das war ein Neutral Jedi. Der egal auf welcher Seite war, dich die ganze Zeit mit so einer Patina aus Sarkasmus überzogen hat, weil er der Meinung war, dass du einen an der Waffel hast, ja.
Also so Charaktere sind mir ja schon sympathisch, muss ich sagen.
Ja. Und ja, also nein, aber das ist Seiten des Imperiums.
Ich muss hier meinen Ruf hochhalten als Vertreter des Bösen und so.
Wir haben ja schon festgestellt, dass du das Böse bist und ich das Gute hier.
Mhm.
Ja. Und ja, also das Imperium schlägt zurück. Wir haben ja irgendwie die Namen passen nicht zu den Filmen, aber es ist auch scheißegal. Also, gucken wir uns das doch mal so ein bisschen an. Also, es gilt so ein bisschen als der Film bei Star Wars, mit dem Star Wars so richtig abgegangen ist, ne? Also, was ganz spannend ist, weil anscheinend ging ja der erste Film ausreichend genug ab, dass sie irgendwie nochmal George Lucas genug Kohle in die Hand gedrückt haben, einen zweiten zu machen.
Ja.
Ne? Aber dann kommt, also es kommt, man merkt es ja auch so ein bisschen. Ja. Das Imperium schlägt zurück, ist jetzt tatsächlich Worldbuilding, ne? Also wir haben hier so ein bisschen denselben Effekt, den wir schon bei Harry Potter beobachtet haben, aus im Endeffekt denselben Gründen. Ja, also George Lucas hat halt einen Film gemacht und er hat den Film gemacht, der auch allein stehen kann. Und jetzt haben wir den Film, der die Mitte der Trilogie ist und mitten der Trilogiefilme sind halt so ein bisschen bäh.
Ja, man bereitet halt so das Ende vor und es darf noch nicht wirklich viel aufgelöst werden am Ende des mittleren Films und so. Das ist immer ein bisschen schwierig.
Genau. Und ja, den hat ja George Lucas nicht gedreht, sondern den hat ein Kirschner, heißt der Mann, ich habe den Vornamen nicht mit aufgeschrieben, gedreht. Also ich habe wieder die Variante mit den Commentary gehört.
Mhm.
Ja, und der Film fängt ja an mit wirklich einer meiner Lieblings-auch Sequenzen in Star Wars, nämlich diesem ganzen Kram auf Hoth. Ja.
Ja.
Dem Eisplaneten.
Das ist deine Lieblingsszene?
Also, es ist einer meiner Lieblingssachen. Also, ich finde das halt wirklich, also wirklich gut gemacht, wobei tatsächlich dieser ganze Luke ist verschwunden und findet in der Höhle die Macht mit dem Tier, ja. Szene, die finde ich so ein bisschen bäh, aber ansonsten so die Schlacht und so, das fand ich nicht schlecht.
Ne? Ja, okay, die Schlacht ist ziemlich gut.
Ja. Die Tontons, das sind diese Reittiere.
Tauntaun.
Hä?
Die heißen nicht Tonton.
Doch, Tontons. Das haben die alle gesagt.
Hm? Okay. Wenn du meinst.
Wie heißen die richtig?
Tauntaun.
Das ist doch. Ich habe doch nichts anderes gesagt.
Doch. Egal.
Ich gucke nebenbei in der Wikipedia oder in der Jedipedia nach der Aussprache.
Okay. Er macht das.
Das interessiert mich jetzt.
Du kannst ja sogar phonetische Zeichen lesen.
Ja, es ist tatsächlich, ich kann das, wenn ich das möchte. So. Ja, also es gibt da irgendwie, ja. Es gibt diese Szene mit dem mit der Schlacht, ne, und den Ad-Ads. Die Ad-Ads sind insofern ganz lustig, dass im Originalkommentar, und der Originalkommentar ist anscheinend auch direkt irgendwie relativ früh entschieden. Dort werden die Ad-Ads nicht Ad-Ads genannt. Also weder Lucas noch irgendwie Kirschner noch irgendjemand, der da dabei ist, auch nicht die Special Effects Leute nennen die Ad-Ads Ad-Ads im Commentary, sondern Walking Machines.
Willst du mich jetzt eigentlich ärgern mit der Aussprache von den Begriffen?
Wieso?
Weil du die AT-ATs Ad-Ad nennst.
Wieso, steht doch da. Immerhin haben wir schon unseren Werbeclip. Wieso, die Dinger heißen doch Ad-Ads. Steht da doch. Ich sehe schon, ich krieg jetzt ganz viel Hate-Mail oder so. Ich weiß nicht, die heißen AT-ATs. Für was steht denn das AT-AT?
All-Terrain irgendwas.
Das ist doch alles Redcon, das ist doch alles Quark.
Hm. Ja? Das heißt All-Terrain-Angriffstransporter auf Deutsch. Ich kann dir auch sicher.
Ja, All-Terrain-Armored-Transport auf Englisch.
Ja, genau.
Ja. Nein. Komm. Ja, das ist ein S-Pull.
wenn du meinst.
Aber sowas von. Ich hab die Viecher noch nicht gefunden. Wie sollen die heißen?
Die Wampas.
Nein, oder? Ich dachte, die heißen Tontons.
Ach, ja, die Tontons, ja. Die schreibst du halt Tauntaun. T-A-U-N.
Tauntaun. Ah ja, okay. Ja. Es gibt... pronounced Tauntaun. Okay. Da steht die Phonetik dahinter.
Okay.
Ja. Ich werde die Artikel mal gleich da lassen, ne? Für die Shownotes. So, also Tontons ist natürlich deutsche Aussprache, ne? Tontons ist es.
Ja. Ja.
Ja.
Gut, dann haben wir das geklärt.
Willkommen zum professionellsten Science Fiction und Fantasy Podcast Deutschlands. Nee, aber die. Also es gibt dieses Battle, das Battle ist total super. Entschuldigung, aber ne, AT-ATs sind, also ich sag. Nee, ich sag jetzt weiter AT-ATs, allein schon, weil ich das ärgert. die Walking Machines, ja, sind ja die ineffizientesten Angriffsmaschinen, die man sich so vorstellen kann, ja.
Du meinst, weil man einfach mit so einem Seil um ihre Füße fliegen muss, damit sie dann hinfliegen?
Auch, weil für die Tatsache, dass das Ding riesig ist, es nur zwei Laser dabei hat.
Ja, das ist wahr.
Ja. Und nach der Größe der Laserkanonen, die Rebellen benutzen, ist anscheinend alles dahinter leer. Ja, also ich weiß nicht, was da drin ist. Ich glaube, das ist offiziell ein Mannschaftstransporter, ja?
Ja.
Ja. Ja, und okay, ja, so, es gibt dann die ersten Spannungsszenen zwischen Han und Lea, ja.
Mhm.
Ja. Ne, und dann nimmt ja Han Lea mit und im Endeffekt teilt sich der Film dann die meiste Zeit ja auf in diese Handlung mit Han, Lea und dem Wookie. Also, ne? Der Wookie. Wie heißt denn der Wookie nochmal? Scheiße. Mir fällt es jetzt echt gar nicht ein. Chewbacca, dankeschön. Ja. Und die andere Handlungsebene mit Luke und Yoda. C3PO sagt übrigens, der Kirschner ist eigentlich Comic Relief, der ist nur dafür da, dass er lustig ist. Es gibt dann auch eine schöne Szene, wo Han Solo ihm einfach den Mund zuhält, was halt totaler Quatsch ist, ja, aber es funktioniert halt. Mhm. Eben weil, dass sich wirklich sämtliche Leute wünschen, dass C3PO aufhört zu labern.
Ja, ist halt manchmal etwas anstrengend, um das mal so zu sagen.
Ja, nicht so anstrengend wie Jar Jar Binks, aber das wartet noch ein paar Folgen.
Ja, damals kannte man noch niemand Nervigeren.
Ja.
Damals.
Ja. Ich habe übrigens beim letzten Mal ja erzählt, dass George Lucas gesagt hat, das ist so ein, dass die Idee der Filme ist so ein, im Endeffekt so eine Filmserie und ich dachte dann, das wäre in den 80ern gewesen. Er hat das nochmal erklärt. In den 30er und 40er Jahren gab es die Saturday Night Serials und das heißt, es waren Filme, die kamen Samstag Nacht und die waren dann irgendwie in Serie geschnitten, ne, was auch mehr Sinn macht, weil da gab es noch kein Fernsehen.
Ja.
Ja. So, das Monster in der Höhle, in der Luke gefangen wird, hat zwei Aufgaben. Die erste Aufgabe ist offensichtlich zu zeigen, dass er die Macht benutzen kann. Ja.
Ja.
Die andere Aufgabe ist, Mark Hamill hatte einen Autounfall und man musste irgendwie erklären, dass er nicht mehr so glatt war wie im ersten Film. Naja, der hat ja so ein bisschen so ein vernarbtes Gesicht, das ist anscheinend. Also sie meinten dann so, ja, das war ganz praktisch, dass wir das da reingeschnitten haben.
Ja, okay.
Genau, ne? Nochmal, also Lucas und Kirschner sagen, das ist hier Fantasy und das ist Space Opera, das ist also unsere These. Und sie unterhalten sich auch länglich darüber, dass R2-D2 eine emotionale Stimme bekommt durch das Gepiepe. Und das stimmt natürlich, ne? Also, dieses...
Ja, natürlich. Also dieses Gepiepe ist ja extra so gemacht, dass es halt mal traurig klingt, mal fröhlich und so. Ja, genau.
Ja, ne? das ist noch ganz lustig, die Szenen wurden irgendwie, die haben sie irgendwie in Grönland oder so, also irgendwie ganz weit oben gedreht, ja, im Schnee oder in Norwegen oder so, ja, diese Hoff-Szenen. Und es gibt dann irgendwie so eine, wo Luke im Schnee hinfällt und bewusstlos wird.
Ja.
Und es war halt einfach nur Schneegestöber und sie haben den armen Mark Hamill in der Uniform rausgeschickt, haben aus dem Hotel raus ihn einfach in der Schneewehe gefilmt. Ja, der ist einfach nur die Schneewehe lang gelaufen, umgefallen und nach 5 Minuten wieder reingerannt, weil es so kalt war.
Ja. Professionelles Filme machen.
Genau. Also finde ich, nee, ich finde das aber schön, weil das ist natürlich, ne, das ist so ähnlich, wie wenn wir darüber uns unterhalten, wie die Bücher funktionieren. Okay, also Hoff ist vorbei, die Helden trennen sich. An der Stelle sei der Hinweis erlaubt, dass wenn sich die Gruppe trennt, alles vorbei ist. Ja. Also.
Ja. Weil nachher läuft doch einer auf den Dachboden hoch und so.
Und dann geht's ja los mit, also Alec Guinness sagt aus dem Off heraus zu Luke, flieg nach Dagobah.
Ja, das ist ja noch Off Hoth. Also wenn Luke da irgendwie fast stirbt im Schnee,
ja,
hat er eine Vision.
Ja. Ja. Ne? Und dann gleichzeitig fliehen halt aus der zerschossenen Basis Han, Leia und Chewie in diesem Rosteimer, den er den Millennium Falcon nennt.
Mhm.
In einer der selteren Szenen in Star Wars geht der Millennium Falcon gleich auf Hyperspace-Geschwindigkeit. Ja. Ja, und dann teilt sich das, ne? Und eigentlich ist die Luke-Seite ist langweilig, ne? Er findet Yoda, er ist überrascht, dass Yoda ist, weil Yoda ist ja so ein komisches, ne, so ein komisches kleines grünes Ding. Das ist übrigens ganz lustig, wie sie sich darüber lustig machen.
Mhm.
Dass Yoda so überraschend ist, weil halt sie ihn im Endeffekt gegen seinen Charakter gecastet haben. Ja. Ne, du hast halt diesen großen Jedi-Meister und dann läuft halt da dieses kleine grüne Ding durch die Gegend.
Ja, okay. Das ist ja, inzwischen ist das ja so auch fast schon ein Trope irgendwie. Dass du so jemanden hast, der dann nicht dem entspricht, was man sich vorstellt unter dem Charakter. Und, ja. Es gibt ja diverse Versuche irgendwie zu erklären, warum Yoda auf Dagobah so etwas merkwürdiger ist, als er halt in den Sequels dann später, also früher, später in der Herstellung der Filme her, früher in der Chronologie des Universums her.
Dämpfe?
Also die Idee ist halt, dass die dunkle Seite der Macht auf Dagobah relativ stark ist. Deshalb gibt es halt auch diesen Ort, wo Luke dann später ja hingeschickt wird, um seine eigene dunkle Seite, um der entgegenzutreten, wo er dann diese Vision von Darth Vader hat und dem dann den Kopf absteigt und dann sieht er unter dem Helm irgendwie sein eigenes Gesicht und so.
Ja.
Und dass diese dunkle Seite der Macht, die da auf Dagobah halt so stark ist, die Yoda langsam so ein bisschen in den Wahnsinn getrieben hat.
Mhm. Also, ich glaube, das ist Quatsch und ich glaube, das ist einfach die Dämpfe vom Sumpf.
Vielleicht hat er auch die falschen Pilze
gegessen. Oder beides. Ja. Ja, Luke kriegt ja dann sein Jedi-Training. Also wir haken jetzt einfach mal den ganzen Scheiß ab, ne? Wir müssen dann eben über das Klimax dann einzeln reden.
Mhm.
Luke kriegt dann sein Training, indem er zum Beispiel Yoda durch die Gegend schleppt und so weiter. Yoda im Übrigen war richtig hart zu spielen, weil der ja tatsächlich so eine Jim Henson-Puppe ist. Und Frank Oz, der den gespielt hat, war unterhalb einer Soundstage und hatte 6 Monitore um sich herum und hat dann dieses zusammen irgendwie mit zwei anderen Leuten dieses Ding bewegt. Ja, also es ist richtig hart und ist auch schön. Es gibt so Szenen, wo Luke mit einem Yoda auf dem Rücken durch die Gegend turnt und das ist natürlich einfach so, ja, so ein Monchichi, dass sie ihm da angepappt haben, ja.
Ja.
Und ne, also und Luke ist dann halt irgendwie schlecht gelaunt, weil es Luke ist dann relativ schlecht gelaunt, weil es läuft nicht und läuft nicht und läuft nicht mit dem Training. Ja, Yoda meint ja von vornherein, der ist zu alt dafür. Ja, und solche Sachen. Was wir übrigens wieder feststellen, ne, Yoda und Obi-Wan und so weiter, den Subtext, dass sie vielleicht irgendwie mal Luke erklären sollten, warum er da, ja, warum sie so besorgt sind, also in Wirklichkeit besorgt sind. Nö, warum denn auch? Ne? Stattdessen die klassische Elternausrede, du bist da zu alt für Peter, ja? Ah, nee, du bist da zu jung für Peter. Ah, es ist doch nicht das Richtige für dich, studier doch lieber BWL. Lern was Ordentliches. Ah, der wird nie ein ordentlicher Jedi. Ja? Wo sie sich denken, nee, sein Papa ist auch schon mit BWL zum Neoliberalen geworden, wir können nicht noch einen an die böse, dunkle Seite der Macht verlieren. und ja, also das ist, finde ich, schon wieder so furchtbar, aber okay. Und dann kommt ja diese Szene, wo der X-Wing versinkt dann irgendwann. Mhm. Und dann kommt ja die Szene, wo Yoda den X-Wing hochhebt und so weiter. Tricktechnikmäßig übrigens richtig hardcore, also das war ein echter X-Wing, den sie da irgendwie mit acht Leuten...
Ein echter X-Wing.
Ja, also das war ein echter, das ein Lifescale-Model. Es gibt ja Lives, ne?
Ja, es klang gerade lustig, weil das so klang, als wäre es ein echtes Raumschiff gewesen, das sie im Sumpf versenkt und dann wieder hochgehoben.
Moment, an der Stelle. Mhm. Ich habe irgendwo das Tech-Manual von Star Trek The Next Generation gehabt.
Ja.
Und irgendwann am Anfang von The Next Generation kommt halt Patrick Stewart zu den Leuten, die sich da das ganze Techno-Gelaber, ja, diese ganze Technik-Gelaber und diese ganze Ideen ausgedacht haben. Das ist ja bei Star Trek wirklich so durchdacht, ne? Nicht so wie bei Star Wars, es funktioniert einfach.
Ja, wobei sie bei The Next Generation, glaube ich, einfach so, also sie hatten Leute, die nur dieses Techno-Bumble geschrieben haben und die anderen Drehbuchschreiber haben einfach nur so Tech oder so ins Drehbuch reingeschrieben und da musste da jemand anderes was einfügen.
Ja, aber diese Leute haben halt auch Risszeichnungen des verdammten Raumschiffs gehabt, ne?
Ja.
So, und Patrick Stewart kommt halt zu denen und er lässt sich so den Warp-Antrieb erklären und wie das alles so funktioniert und was so die Idee dahinter ist und dann sagen sie, ja, aber das ist alles Zukunft und Stewart sagt so, was erzählt der für ein Kram? Ja, also die meinen dann so, ja nee, Überlichtgeschwindigkeit, das kann jetzt aktuell keiner. Also ach, ihr erzählt doch totalen Quatsch, passt mal auf. Ich stelle mich hier hin und sage, energize und es geht. Ja, und genauso ist es mit, ne, also genauso ist es mit der Macht, ja, mit der Force und genauso ist es auch mit dem X-Wing. Natürlich ist das ein echter X-Wing.
Ach so, natürlich, okay.
Ja, das, oder zweifelst du daran, dass Yoda da ist?
Ich würde niemals an Yoda zweifeln.
Sagt die Frau mit dem Sith-Logo. Ja. Liebes Publikum, ich weiß nicht, ob Andrea wieder Propaganda trägt. Ja.
Ich trage keine Propaganda. Und auf meinem Rucksack ist das Sith-Logo, aber direkt daneben ist das Antifa-Logo, nur zur Balance.
Ist ja fast dasselbe aus der Sicht etlicher Menschen.
Das ist aber jetzt schwerer Populismus, den du hier verbreitest.
Ich habe nicht gesagt, dass es meine Meinung ist. Genau. Das Imperium ist komplett falsch verstanden. So. Ja. Und ja, die Achso.
Habe ich dich aus dem Konzept gebracht?
Nee, ich habe nur gerade meine Notizen geguckt und musste jetzt kurz den Kontext wieder haben. Weißt du eigentlich, warum Yoda existiert? Das erzählen sie nämlich in dem Film, das erzählen sie nämlich im Kommentar.
Also ich bin immer davon ausgegangen, weil Luke halt einen Mentor brauchte nochmal.
Richtig, und Obi-Wan war ja tot, weil man den aus dem Weg geräumt hat.
Ja, das ist, aber das Coole ist, dass sie deshalb der Mentor stirbt dann zu dem Moment, an dem der Schüler halt selber aktiv werden muss, das konnten sie dann zweimal machen in der Geschichte.
Weil es beim ersten Mal nicht gehalten hat.
Genau.
Ja, so, genau. Naja, und dann kommt halt diese Szene in der Höhle, die zutiefst, ja, die zutiefst, die so zutiefst philosophisch ist, ne, also Luke muss sich selber überwinden, bla 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 bla. Ja, Kirschner spricht die ganze Zeit davon, dass der ganze Film eigentlich um Charakterisierung der Figuren geht, und man merkt es auch, ja, es ist halt wirklich, wir lernen Luke, Leia und Han und so weiter näher kennen. Mhm. Yoda stirbt dann ja auch pünktlich wieder, ne?
Ja.
Ja, ist doch praktisch.
Aber das ist ja dann, nachdem Luke zurückgekehrt ist. Also Luke hat ja dann diese Vision.
Ach so, dass das er ist das erst in Return of the Jedi?
Nee, ja doch.
Oder? Ja. Genau, in Return of the Jedi geht er nochmal zurück.
Mhm.
Ach genau, weil ja Yoda warnt ihn ja davor, zur Wolkenstadt zu fliegen. Er ist noch nicht bereit, bla 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 bla.
Genau, also Luke hat eine Vision, dass Han und Leia leiden, und Yoda sagt, geh nicht, lasse dich nicht von deinen Gefühlen leiten, das ist eine Falle im Prinzip. Und Luke geht halt trotzdem und es gerät dadurch in Versuchung durch die dunkle Seite der Macht.
Ja, in den Worten von Admiral Akbar, it's a trap!
Genau.
Dazu mehr nächste Folge. So, und ah ja, es gibt ja auch diese Szene, wo man sieht, dass Vader den Helm anzieht. Ja?
Mhm.
Weil wir lernen ja Darth Vaders eigenes Raumschiff kennen. Ne? Das ist diese Riesenphallos-Sternzerstörer. Ja?
Ich meine, genau genommen ist jeder Sternzerstörer ein Phallus-Symbol, wenn man das so sehen möchte.
Ja. Wusstest du, dass der Imperator einen hatte, der noch größer war, mit so einem Rammrumpf?
Ja, natürlich. Das ist doch alles. Es geht doch alles um Größe im Imperium. Sonst würden die ja auch keinen Todesstern bauen, der so groß ist wie ein Mond. Wenn die nicht irgendwas mit Größe kompensieren müssten.
Bist du dir sicher, dass du in der richtigen Fraktion bist?
Ich darf schon Kritik üben.
Man kritisiert nicht den Imperator.
Nein. Ja. Nein, der Imperator hat ja auch die Lehren der Sith verraten und alles. Den darf man schon kritisieren.
Ja, er wollte auf jeden Fall irgendwie immer an der Macht bleiben, ne?
Ja, genau. Also diese Idee der Sith war ja sehr lange Zeit, dass es halt immer zwei gibt, die einfach ihre Lehren weitergeben. Aber halt auch so dieses, der Schüler bringt halt irgendwann den Lehrer um, wenn er ihn übertrumpft hat. Das ist dann sozusagen seine Meisterprüfung, ist seinen eigenen Lehrer umzubringen. Und dadurch wird dann das alles immer so weitergegeben über die Generationen. Und der Imperator hatte halt nicht vor, sich von seinem Schüler umbringen zu lassen irgendwann, sondern er wollte einfach für immer leben und herrschen.
Da muss ich jetzt aber ehrlich sagen, also das macht ihn jetzt irgendwie, ne? Durchaus verständlich. Achso. Oh, guck mal, wir haben hier eine religiöse Vorgabe, dass irgendwann der Mensch, den ich jetzt hier erzogen habe, mich umbringt.
Mhm.
Ja, ganz ehrlich, ne, wenn du das zu mir sagst, dann gehe ich auch nicht mehr an die Arbeit.
Tja.
Also, weiß ich nicht. Ja. Gut, also das ist dann irgendwie mit Luke ist das durch. Ich finde diese ganze Dagobah-Sache, ja, das ist Character-Building, es ist aber auch irgendwie langweilig, und das Beste ist halt, wie Yoda da den X-Wing aus dem Sumpf zerrt. Derweilen haben Han Solo, Leia und Chewbacca und die zwei Droiden ein weitaus interessanteres Leben.
Mhm.
Weil sie fliehen die ganze Zeit vorm Imperium.
Ja, der Großteil von deren Handlungsstrang ist ja wirklich, wie sie immer wieder vom Imperium fliehen.
Genau, also sie fliehen erstmal in so ein Planetoiden rein, wo dann so ein Wurm drin ist.
Mhm.
Da ist der Wurm drin.
Und ja, sie landen dann aus Versehen in dem Maul von dem Wurm und merken das zuerst nicht und denken, das ist aber eine komische Höhle hier.
Ja, dann kleben sich so Tiere an dem Raumschiff fest.
Mhm.
dann gehen sie raus und testen und testen die Höhle und kriegen dann mit, dass es ein Wurm ist, indem sie einmal mit dem Blaster in die Höhle schießen und dann fliegen sie wieder weg.
Ah ja, stell dir vor, irgendjemand schießt dir mit dem Blaster in die Zunge, das wäre doch auch nicht lustig.
Ja, ja, nee, finde ich okay. Es ist halt sehr dramatisch, ja. Mhm. Ich finde das auch gut. Sie in dem Commentary sagen sie, ja, nee, das mit dem Wurm und so, das existiert hauptsächlich alles, um hier so ein bisschen Action reinzukriegen.
Ja, klar.
Ja. Sie irgendwie an einer Stelle fliegen sie zwischen mehreren Sternzerstörern durch, die dann nicht bremsen können. Ne? Das ist ja auch so ikonisch, diese eine Szene. Und es gibt dieses Ding, wo Han Solo direkt vor dem Sternzerstörer hochzieht, um sich dann hinten an die Brücke dran zu kleben.
Ja, weil die sind so und die so nah nicht erkennen.
Ja. Ja, weil da auch keine Fenster sind.
Ja. Wer braucht schon Fenster?
Ich habe die Tage sehr viel Battlestar Galactica gesehen und die haben ja so dieses U-Boot-Feeling, ne?
Ja.
Während ja das Imperium eher so das Yacht-Feeling hat.
Das ist wahr.
Ja, so diese riesige, auch diese riesige Sternzerstörerbrücke, wo dann unheimlich viele Leute in diesen, ja, da so drin rumsitzen.
Ja. Ja, das hat halt auch so ein bisschen was von so einem Schlachtschiff irgendwie.
Ja, es hat auch ein bisschen was, muss man ehrlich sagen, von einem Großraumbüro.
Es gibt ja auch diese kleinen Datendruiden, die immer wieder vor Darth Vader wegfahren, wenn der so durch die Gänge läuft. Dann sind ja diese winzigen Druiden, die dann immer so vor ihm flüchten und so. Das sind ja so Aktendruiden oder sowas.
Mhm. Ja, weil es gibt ja kein Papier.
Mhm.
Ja. Also das ist ja total lustig, ne? Sie kleben sich dann hinten an diesen Sternzerstörer. Das Imperium guckt eine Viertelstunde verwirrt in die Gegend. Ja. Bei Spaceballs sind sie dann schlauer und gucken sich einfach das Video an.
Mhm.
Ja. Bevor der Sternzerstörer wegfliegt, in einem Moment absolut uncharakteristischen Realismus, wirft der Sternzerstörer den Müll weg und in dem Müll treibt halt der Millennium Falcon weg.
Mhm.
Und dann entschließen sie sich, zu Lando Calrissian zu fliehen.
Ja, in die Wolkenstadt.
In die Wolkenstadt. Werden da irgendwie abgefangen und so weiter und so fort und erstmal begrüßt und C3PO macht Foreshadowing, indem man eine Ecke läuft, wo er nicht hinläuft und von einem ist es nicht Boba Fett?
Ja.
Genau, Boba Fett ist nämlich im Müll, ne? Genau, Boba Fett ist im Müll. Können wir kurz darüber reden, dass Boba Fett das bescheuerste Raumschiff aller Zeiten hat?
Das Bügeleisen?
Ja, vor allen Dingen das, wo die Sitze nicht.
Ja, es ist halt. Es landet halt so auf dem Rücken irgendwie.
Ja, ne?
Ja.
Ja, irgendein Designer macht schon glücklich. Ich meine, wenn du dir überlegst, dass dann ja Rays Sunspeeder im Endeffekt einfach nur ein Lolli ist.
Ja, man muss halt irgendwie eine Möglichkeit finden, Raumschiffe so ein bisschen abwechslungsreich zu gestalten. Und dann dachte sich halt irgendwie, machen wir doch mal ein Raumschiff, das auf dem Rücken landet.
Ja, naja, ich glaube, sie haben das Raumschiff zuerst für den Weltraum gezeichnet, ne? Und dann sieht das ja geil aus. Und dann muss ich die Frage stellen, okay, wie landet das? Oh. Ja.
Immerhin, das ist dann auch konsequent, ne?
irgendwie später gibt es bestimmt dann irgendeinen Konzeptdesigner, der sich gedacht hat, ach du Scheiße. Okay. Boba Fett hat sie halt verraten, das weiß man aber noch nicht, nur daran, dass C3PO auf einmal Müll landet. Wo viele Menschen, die diesen Film gesehen haben, auch nicht wirklich unglücklich mit waren. Aber Chewie findet ihn, setzt ihn halb wieder zusammen und setzt ihn wie einen Tornister auf den Rücken. Und es gibt diese wunderschöne Szene, wo Chewie C-3PO den Kopf verkehrt rum aufsetzt und C-3PO dann eine halbe Stunde jammert.
Ja. Ja.
Und er ihm den Kopf einfach wieder runterruft, ja. Und dann aber nicht die logische Schlussfolgerung macht und ihm den richtig rum wieder aufsetzt. Also das ist der einzige Fehler eigentlich. Es gibt ja dann diesen wunderschönen Moment, ne, der so das Imperium schlägt zurück eigentlich, die so diese, den Film dann auch wirklich macht. Ne? Luke ist schon auf dem Weg, weil er weiß, dass seine Freunde in Gefahr sind. Ja? Mhm. Ja? Admiral Akbar, it's a trap. Und ja, Han und Leia kommen um die Ecke und Darth Vader lädt sie zum Essen ein und das Einzige, was ihnen einfällt, ist, auf ihn zu schießen.
Es ist total unhöflich, wenn man das mal so...
Ja, es gibt noch nichts zu essen, was ich ein bisschen fies finde. Es gibt bei TV-Shows, in den James-Bond-Filmen haben sie das ja gemacht, ja. Ja, Mr. Bond, I expect you to dine.
Mhm.
Ja. Heißt das Trope, glaube ich, immer noch. Oder I expect you to dine. Das ist dieses Ding, in den James-Bond-Filmen gab es öfter mal dieses Ding, dass ja die Bösewichte hingegangen sind, ja, zu James Bond und anstatt irgendwie ihn einfach umzubringen, ja?
Ihn zum Essen eingeladen.
Genau, ihn zum Essen eingeladen, ihm den kompletten Plan erzählt haben und ihn dann im Endeffekt einfach nur in einem sehr hübschen Gefängnis.
Mhm. Ja, das ist halt so ein gewisser Machtbeweis sozusagen, also so eine Machtdemonstration. Wenn du mit deinem Gegner so in aller Ruhe noch essen kannst, dann ist das ja so, dass du damit so ein bisschen so deine Überlegenheit darstellst. Also der Gegner hat einfach keinerlei Chance, deshalb kannst du auch gemütlich beim Essen sitzen und selbst dann hast du ihn noch unter Kontrolle. Also das ist diese Art von Message, die man da verbreiten möchte.
Ja. Steht übrigens auch auf der Evil Overlord Liste als dummes Zeug, was man nicht tun sollte.
Ja, aber es ist stylisch. Es hat Stil.
Genau. Wir müssen vielleicht noch kurz erklären, Darth Vader ist nicht wegen Han und Leia da, die sind alle verzichtbar.
Mhm. Sondern er will sie einfach nur einsammeln, um Luke damit eine Falle zu stellen. Also hatten wir alle recht, es ist eine Falle.
Ja, aber Luke muss halt auch, wie das mit so jungen Helden ist, in diese Falle gehen. Ja.
Ja.
Und er geht ja auch noch wissend in diese Falle, was es wichtiger macht. Insbesondere, wenn man dann sieht, wie scheiße er mit der wissenden Falle umgeht. Aber das ist eine andere Sache, ne? Junge Helden, das gehört halt so dazu, ne? Das ist ja hier alles Character Building. Übrigens ganz lustig ist, dass ja tatsächlich irgendwo dort schon angelegt wird, in dem Gespräch zwischen Yoda und Obi-Wan, dass es zwei Kinder gibt.
Mhm.
Und es ist gar nicht so richtig klar, ob das dann Leia wird oder so. Das ist anscheinend da noch so ein bisschen im Flux.
Ja, es wird halt Obi-Wan oder Yoda, ich weiß nicht mehr, wer von beiden das sagt, dass es halt noch einen zweiten gibt. Ich weiß nicht mal, ob sie das... Sie haben das so ungegendert gesagt.
Genau, sie haben das ungegendert gesagt und in dem Commentary heißt es wohl explizit, ja, das ist da drin als Sequel-Hook. Ja.
Mhm.
Also das war noch nicht klar, wie das dann am Ende ausläuft. Ja.
Mhm.
Also auch die romantische Spannung zwischen Luke, Han, Leia, ja, und so, die wurde erstmal aufgebaut, ja, bevor sie dann halt hinten raus irgendwie geköpft wird, ne?
Mhm.
Der gute Han wird zu einer Schokoladentafel gefroren. PS, das ist übrigens, ne, das wäre geiler Merch, weiß ich nicht, gibt's das? Gibt's Han Solo Carbonite Schokoladentafeln?
Ich weiß nicht, ob es da Schokoladentafeln gibt, aber es gibt so auf jeden Fall so Han Solo Carbonite-Dinge zum an die Wand hängen, falls du mal dein Haus dekorieren möchtest wie Jabba's Palast oder so.
Ja, hier in Mandalorian, der hat auch, also das scheint ja anscheinend so die Standardvariante zu sein, mit der man irgendwie Leute verwahrt, ja.
Das ist ganz lustig. Weil, also es wurde dann nachträglich irgendwie zu der Standardvariante für diese ganzen Kopfgeldjäger gemacht, um Leute zu verwahren. Aber letztendlich sagen sie ja in diesem Film, dass sie das noch nie ausprobiert haben. Und dass diese Maschine, in der sie Hahn da gefrieren, halt eigentlich nur für so Essen oder sonst irgendwas
oder Erze, ist. Ich dachte, Erze oder sowas, ne? Für irgendwelche Produkte auf jeden Fall.
Ja, ja, genau. Und dass halt nicht klar ist, ob er das überleben wird oder nicht und dass sie deshalb das ja an Han ausprobieren, weil also Darth Vader will da ja eigentlich Luke drin einfrieren.
Mhm.
und Hahn ist so das Testsubjekt, ob man das also als Mensch überleben kann.
Hahn wird ja auch irgendwie noch gefoltert, übrigens komplett grundlos. Ja.
Mhm.
Aber warum denn nicht? Ne? Also ist da auch drin, um das Imperium noch böser zu machen und so?
Ja.
Ja, und ja, Leia und Chewie und die Reste von C3PO sitzen ja rum. R2D2 ist natürlich die ganze Zeit bei Luke gewesen. Das haben wir so ein bisschen vergessen. Ja, R2D2 ist da der Comic Relief bei Luke. Und vergessen der Moment, wie er aus diesem Sumpf geht und Luke einmal dieses Dreckswasser ins Gesicht schießt. und dann.
Ich möchte kurz noch etwas einwerfen. Es gibt Han Solo Frozen in Carbonite Schokolade. Nur damit das geklärt ist.
Den Link hätte ich dann gerne, er kommt in die Show Notes.
Okay.
Falls ihr was zu Weihnachten schenken wollt.
Mhm.
Aber ne, also bei Merch ist halt Star Wars echt gut. Ja. Also Luke kommt an und prügelt sich dann halt ein Lightsaber-Duell lang mit Darth Vader. Kämpfen. Wir enden wie jeder gute Star Wars, der einen langen Zweikampf hat, an einem Schacht.
Das ist so ein Ding in Star Wars.
Ja.
Hinterfrag es nicht.
Das ist sehr wichtig. Also, dass Menschen den Schacht runterfallen bei Star Wars, heißt ja auch automatisch, dass sie danach noch leben.
Mhm.
Außer.
Selbst wenn sie dabei in zwei Hälften geschnitten wurden.
Wie Darth Maul, ne?
Mhm.
Ja. So, und es geht hin und her, Darth Vader möchte Luke Skywalker davon überzeugen, dass sie gemeinsam das neue Sith-Pärchen wären und das Imperium gemeinsam beherrschen. Ja, mhm. Und dann kommt halt die große Szene mit, ich bin dein Vater, nein, das kann nicht sein. Ja, und dann hackt er ihm die Hand ab und fertig. Oder ist die Hand nicht vorher schon ab?
Ja, die Hand ist vorher schon ab. Also er hackt ihm die Hand ab und dann hängt Luke so über dem Abgrund und das Lichtschwert mit der Hand ist schon auf den Gasplaneten runtergefallen. Was? Ich wollte das nur mal sagen, weil das später nämlich gesagt wird, dass Rey dieses Lichtschwert bekommt.
Das Lichtschwert haben die da schon wieder eingesammelt. Das hat er ja im nächsten Film schon.
Nein, der hat sich ein neues gebaut im nächsten Film. Das wäre der kommentiert extra, dass, wie toll er das findet, dass Luke sich selber ein neues Lichtschwert gebaut hat.
Ja, aber ich glaube, Rey kriegt das Neue.
Ich bin mir da nicht so sicher. Weil ich glaube, das Neue geht auch wieder kaputt oder so. Ich muss noch mal gucken.
Genau, das ist wichtig, Recherche, ja. Ich weiß nicht.
Aber kennst du die Memes? Kennst du die Memes, wenn Rey dieses Lichtschwert dann an Luke gibt auf der Insel, wo sie ihn wiederfindet und die Memes sind so, hast du zufälligerweise da in der Nähe auch eine Hand gefunden?
wenn du da Links hast, die tun wir auch rein. Nee, die kenne ich nicht.
Mhm.
Ist doch dort.
Ja, auf jeden Fall. Er hängt dann über dem Abgrund mit seiner abgehackten Hand und dann sagt Darth Vader, ich bin dein Vater und sowieso. Und dann lässt er sich aber fallen in den Abgrund, anstatt da auf das Angebot einzugehen, das Universum zu regieren zusammen mit seinem Vater.
Ja, also okay. Ja, Und ja, Luke fällt dann runter, bleibt an einer Antenne hängen und wird dann von Leia, die irgendwie spürt, dass er da ist.
Mhm.
Ja, also er ruft sie dann mit der Macht, wird sie eingesammelt, sie fliegen weg und dann kriegt er eine neue Hand. Ja. Was natürlich dann irgendwie auch so Vor- und Nachshadowing ist und so weiter, ne?
Ja, und dann gibt es diese awkward Szene, wo Leia ihn küsst.
Ja.
Die kommt am Ende von diesem Film.
Genau. Natürlich nur als Geschwister.
Ja. Ja. Ganz platonisch und so.
Aber ich meine.
Es ist so. Es ist halt so nachträglich. Wird das so ein bisschen awkward, wenn man dann.
Ja, aber war das nicht. Also. Ich glaube, es war nicht wirklich. es war nicht wirklich geplant, ne, an der Stelle, dass sie seine Schwester ist. Doch, nee, ja. Nee. Kirschner sagt, dass das irgendwie schon geplant war. Und was sehr, sehr spannend ist, diese I am your father-Szene, das wusste Kirschner, das wusste George Lucas, das wusste und das wusste Mark Hamill. Der Schauspieler, der den Darth Vader gespielt hat, der wurde ja immer overdubbed. Dem haben sie eine andere Zeile gegeben.
Oh.
Damit auch wirklich alle dicht halten, weil was war die große Überraschung?
Ja, okay. Ergibt schon Sinn, dass nicht irgendwie eventuell, dass der große Twist gespoilert wird, bevor der Film in die Kinos ist oder so.
Und das in Zeiten, wo man noch kein Internet hatte, ne?
Ja. Geht halt trotzdem.
Ja. So. Haben wir noch was? Also man muss halt sagen, das ist, also The Empire Strikes Back ist der Star Wars Film, ne? Das ist der, also das ist ja bei vielen Sachen so. Ja. Das ist so der Film, der das Franchise gemacht hat. Ne? Die Leute sagen alle, okay, Star Wars war nett. Die Empire Strikes Back fängt dann die Legende an. Und das, glaube ich, ist auch ein bisschen so.
Ja.
Ja. Allein schon wegen diesem Luke, ich bin dein Vater. No.
Ja, das ist halt so ein großer Moment. Da hat niemand mit gerechnet.
Das ist gut konstruiert, ne?
Ja.
Und wir haben halt auch wirklich den hübschen Build-up und so weiter. Die Bösen haben am Ende gewonnen, die Guten flüchten. Und jetzt stehen wir natürlich schön in der Krise. Und die Filme kamen ja damals, glaube ich, irgendwie im Zwei-Jahres-Abstand oder so raus. Als nächstes kommt dann die Rückkehr der Jedi-Ritter, also Return of the Jedi. Und dann führt sich das ja alles zusammen und wir kriegen eine große Menge Ewoks.
Yay.
Hast du den Ewoks-Film gesehen?
Nein. Hatten wir uns nicht darauf geeinigt, dass es den Ewok-Film nicht gibt?
Wir hatten uns darauf geeinigt, dass es das Christmas-Special auf jeden Fall nicht gibt.
Ja, aber die Ewok-Filme wollten wir auch nicht besprechen, oder?
Okay. Weiß ich nicht, vielleicht muss ich irgendwie so Zwangsmittel anwenden, weiß ich nicht. Wenn irgendjemand Andrea 100 Euro spendet, dann guckt sie mit mir den Ewok-Film live.
Okay, wir können da so, ich bin käuflich, so ist es ja nicht.
Das ist nicht käuflich, das ist schmerzens. Ich habe den ein paar Mal geguckt, der ist komisch.
Du hast den sogar mehr als einmal geguckt.
Es gab nicht in der Videothek so viel. Ich war im Osten.
Ach so.
Wir haben doch leid. Nicht. naja. Aber, ja, nee, also Ewoks. Ja, Ewoks tauchen auf. Ich gebe ehrlich zu, es gibt diese eine Szene, wo diesem einen Ewok so richtig einer in Pelz gebrannt wurde, im wahrsten Sinn des Wortes. Und man hat es ein bisschen mit Genugtuung gesehen. Ich bin aber auch ein schlechter Mensch, was sowas angeht.
Auf jeden Fall.
Ja, aber nicht so schlecht. Naja, ne? Also. machen wir einen Abschluss. Also was kann man jetzt dazu sagen? Also wir haben ja den ersten Film schon gelobt, der zweite Film ist genauso gut.
Ja, ja, er hat halt diesen Twist. Der ist inzwischen natürlich nicht mehr originell, weil irgendwie jeder zweite das nachgemacht hat. Unter anderem Aragorn. Aber damals war das halt noch schockierend. Und so ein Ding, was halt die Leute aus dem Kino gehen lässt, so vorhin, oh, hast du das gesehen? Das war so cool. So in die Richtung.
Ja. Und es ist, ich glaube wirklich, also das ist so ähnlich, wie wir das ja bei Harry Potter hatten, ne? Das dritte Buch war das, was irgendwie dann wirklich die Serie entflammt, und dieser Film war halt derjenige, der so wirklich das macht. Ich muss die ganze Zeit an Sandman denken. Bei Neil Gaiman's Sandman gibt es das berühmte achte Issue, also der achte Comic, in dem der Tod das erste Mal auftaucht. Die ersten 7 waren so ein bisschen so DC-Horror-mäßig angehaucht und das 8. ist halt diese Geschichte, wo er halt tot trifft und sie ihm mitnimmt und so und das in diese philosophisch mystische Ecke abdriftet, für die Sandman dann ja berühmt geworden ist. Meine Damen und Herren, irgendwann reden wir über Sandman, aber nicht in nächster Zeit.
Das hat mich total geflasht, weil die Vorstellung für Tod ist ein mittelägyptisches Gedicht, das ich in der Uni mal übersetzt habe.
Ja, es gibt da... Also, den Sandman, den heben wir uns mal auf, weil da nerden wir dann noch auf einem ganz anderen Level. Ich habe da ja nur meine Abschlussarbeit an der Uni drüber geschrieben.
Oh je.
Habe ich ja letztens der Schülerschaft wieder mitgebracht, die so, hier sind 70 Comics-Seiten hinterher. Da habe ich gesagt, meine Damen und Herren, das ist der Farbanhang. Aha. Ja, ich musste das alles belegen. Nee, aber da, also diese achte Issue von Sandman ist auch so ein Ding. Also es gibt es immer wieder, dass es halt so den ikonischen Film gibt, ne? Und wenn du irgendwie die erste Trilogie die auch so ansiehst, der erste Film ist so im Endeffekt die Mitte. Ich glaube, Return of the Jedi ist schon so der, wo ja. Also insbesondere, weil sie den Todesstern nochmal in die Luft jagen.
Ja, das ist dann so ein bisschen Wiederholung schon wieder.
Ja, aber er ist immerhin nur halb. Und so. Und natürlich It's a Trap. It's a Trap,
ja. General Akbar wird für immer in unseren Herzen bleiben.
Du hast General Akbar in deinem Herzen?
Natürlich.
Du hast eine kleine Figur in deinem Herzen, die ganze Zeit ruft, It's a Trap?
Ja.
Okay. Okay. Haben wir noch was dazu zu erzählen?
Ich glaube, das war es soweit.
Es ist guter Charakterbau, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Und zwischen The Empire Strikes Back und The Return of the Jedi vergeht dann ja auch Zeit.
Ja, das auch.
Ja, was ja auch überhaupt kein Problem ist, weil Luke ist ja eingefroren.
Du meinst Han?
Ach ja, stimmt. Genau, Luke muss älter werden und Han ist ein Stück Schokolade.
Ein Stück Schokolade, ja.
Genau. Links zu der Schokolade dann wahrscheinlich in den Shownotes. Das sind keine Affiliate-Links, wir verdienen damit kein Geld. Ja, aber beißt ruhig zu. Okay, dann hören wir uns irgendwie nochmal im Dezember.
Ja.
Kurz vor Weihnachten, so zwischen den Jahren.
Ja, ich meine, es ist doch perfekt.
Genau.
Wenn ein langweilig ist.
Für den Abschluss der ersten Star Wars Trilogie. Und dann geht's ja schon mit den Prequels los. Oh ja.
Oh ja, ins nächste Jahr mit den Prequels.
Ja. Okay, dann wünschen wir euch allen einen schönen Rest November. Viel wird's ja nicht mehr werden.
Ja.
Und haltet die Ohren steif, bleibt daheim und weil es diese Zeiten sind, bleibt gesund. Tschüss.
Tschüss.